SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer deutscher Männerprosa und mit ausgesprochener Männermusik von Levin Goes Lightly.
Keine Angst, du bist nicht nackt. Nur ungeschminkt.
Angst, du bist nicht nackt, nur ungeschminkt, singt Levin Stadler. Und ein paar Zeilen später heißt es im Titelsong seines neuen Albums Nackt, durchaus programmatisch, keine Zusammenhänge mehr. Levin Stadler firmiert inzwischen unter dem Projektnamen Levin Goes Lightly. Und hier pflegt der Stuttgarter Musiker einen durchaus düsteren, mal beschwörenden Sound, der an die legendäre Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft erinnert und manchmal auch an Depeche Mode. Diese Musik erzählt vom Festhalten an eine Intimität, die es längst nicht mehr gibt, von Männerrollen, die aus der Mode gekommen sind, von männlichen Identitätsmustern, die in Zeiten von Gleichberechtigung und Emanzipation seltsam antiquiert erscheinen, die aber doch nicht verschwunden sind. Und all das ist auch Thema in der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in der die Machos große Niederlagen feiern, im Beruf und im Bett, in der vom Missbrauch genauso erzählt wird wie von der Lust, sich zumindest sprachlich nicht zu enteiern. Wir stellen die neuen Romane von Burkhard Spinnen und Norbert Gstrein vor und feiern die Erzählungen von Alban Nikolai Herbst. Natürlich in Rezensionen, die ausschließlich von den Herren der Schöpfung verfasst wurden. So viel politische Unkorrektheit muss dann doch sein. Ja, diese Sendung ist in gewisser Weise eine literarische Therapiestunde von Männern über Männer und gewiss auch gegen Männer, die wider besseres Wissen einen Kult um ihre viel zu eindimensionale Männlichkeit betreiben. Wie heißt es doch so schön bei Levin Goes Lightly? Nein, das wird sich niemals ändern. Oder doch?
Nein, ich kann dir nichts versprechen. Aber ich werde auch keines brechen. Ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite immer noch daran. Nein, das wird sich niemals ändern. Nein, das wird sich niemals ändern. Nimm mich jetzt einfach bei der Hand und renn mit mir weiter. Nein, ich kann dir nichts versprechen, aber ich werde auch keines brechen. Ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite immer noch daran.
Es gibt viele Wege herauszufinden, wie Männer ticken. Einer davon besteht darin, sich genauer anzusehen, was für Geschichten sie über das Männerleben schreiben und welche Akzente sie dabei setzen. Das erzählerische Werk des Schriftstellers Burkhard Spinnen, Jahrgang 1956, hat zweifellos viele Themen und Facetten, aber wenn man nach auffälligen männlichen Figuren sucht, wird man auf sehr unterschiedliche Weise fündig. Bei ihm finden sich männliche Protagonisten jeden Alters, vom Knaben über den jungen Helden bis zu reifen, lebenserfahrenen Alpha-Männern. Viele von ihnen stammen aus der Mitte unseres Alltags. Andere finden sich in historische Ausnahmesituationen versetzt oder pflegen spezielle Liebhabereien. Auffällig, wie modellhaft die beschriebenen Lebenssituationen bei Burkhard Spinnen sind. Das gilt auch für seinen neuen Roman mit dem Titel Rückwind, den Eberhard Falke für uns gelesen hat.
Fallhöhe ist nichts für Kreti und Pleti. Wer tief fällt, muss erst mal weit oben gewesen sein. Früher traute man dergleichen nur Heldenfiguren von höherem Stand zu. Wenn diese von Schicksalsmächten zu Fall gebracht wurden, dann galt das als Stoff für Tragödien. Heute sind es vor allem Justiz, Steuerbehörden oder die öffentliche Meinung, die reiche und einflussreiche Männer zu Fall bringen. Dann kann von Tragödien meist keine Rede sein, sondern eher von Schmierenkomödien der Gier, Geilheit oder Geltungssucht. Aber gerade in unseren Zeiten, da sich solche unwürdigen Abstürze häufen, hat es sich Burkhard Spinnen mit seinem neuen Roman Rückwind vorgenommen, daran zu erinnern, dass auch das bürgerliche Heldenleben immer noch existenzvernichtende Verhängnisse von tragischen Ausmaßen hervorbringen kann, wie zum Beispiel im Fall von Hartmut Trössner.
Ja, Trössner, du warst einer der wenigen, bei dem die Arbeit für das Gemeinwohl untrennbar ist von der für das persönliche Wohlergehen. Und wenn es so etwas gibt wie die wahre Mitte der Gesellschaft, gleichermaßen konservativ wie der Zukunft zugewandt, dann, Trössner, warst du diese Mitte. Doch aus dieser lebendigen Mitte hat es ihn leider herausgerissen.
Trössner ist ein Mann in der Gestalt des Unternehmers klassischen Typs. Kein Manager, der eingekauft wird, um mit bestehenden Werten börsenkonform zu jonglieren, sondern ein Gründer, der etwas Neues aufgebaut hat. Zwar ist er in den Familienbetrieb, einem Hersteller für Spezialmaschinen, als Junior und Erbe eingetreten, aber dann hat er die Zeichen der Zeit erkannt, die alten Geschäftsfelder hinter sich gelassen, auf Innovation gesetzt und ist zu den großen Playern bei der Entwicklung einer neuen Technologie geworden. Kurz, Trössner wurde zum maßgeblichen Produzenten von Windkraftanlagen in Deutschland. Er heiratete eine Schauspielerin, die gerade auf dem Weg zum Publikumsliebling war. Ein Sohn wurde geboren, das Land hatte eine neue Vorzeigefamilie, ökologisch, glamourös, geachtet. Trössner verkörpert den Inbegriff des ganzen Mannes im bürgerlichen Sinn. Pionier, Unternehmer, Verantwortungsträger und, last not least, Eroberer einer Alpha-Frau. Doch dann schlug plötzlich an einem 9. April das Schicksal zu. Alles war vernichtet und Trössner ein Fall für die Psychiatrie. Was da genau passierte, darf jedoch nicht verraten werden, denn darauf baut die ganze Spannungsökonomie des Romans. Nur so viel, Burkhard Spinnen zeichnet seinen Helden als einen modernen Hiob ohne Gott.
Warum ist das passiert? Warum so? Und was bitte hat es zu bedeuten? Wohlverstanden, es geht ihm nicht mehr um Details, um das, wofür Polizei und Insolvenzverwalter zuständig sind. Es geht ihm ums Ganze. Und das Ganze muss doch etwas bedeuten, meint er.
Bis im Roman verraten wird, was Trössner zu Fall gebracht hat, unterhält der Autor sein Publikum teils kurzweilig, teils schleppend. Zunächst treibt Burkhard Spinnen ein windungsreiches narratives Spiel mit Andeutungen, Fragen und bruchstückhaften Enthüllungen. Zwei zusätzliche Figuren dienen ihm dazu, dieses Spiel mit allerlei szenischen Einfällen in Gang zu halten. Da ist zum einen eine seltsame Erzählstimme aus dem Off, die sich ständig kommentierend einmischt, mal ironisch, mal naseweis, mal erklärend, wie ein allwissender Erzähler, der dem Helden als körperloser Kobold im Nacken sitzt. Die andere, durchaus reale Figur, ist eine junge Frau, die sich an Trössner heranmacht, um seine Geschichte zu erfahren. Was dabei ihre Beweggründe sind, gibt immer wieder Anlass zu Spekulationen. In dieser Konstellation wird Trössners Werdegang und Aufstieg in der Retrospektive dargestellt. Dabei benutzt der Autor mancherlei Finten, Verzögerungen und Mystifikationen, die mal kunstvoll, oft aber auch gekünstelt wirken. Windräder spielen eine Schlüsselrolle. Das Stromeinspeisungsgesetz bahnt der sauberen Energieerzeugung den Weg. Trössner heiratet die prominente Schauspielerin. Die Fallhöhe für den Absturz ist erreicht.
Hartmut Trössner und Charlotte Wendler, gegebenenfalls inklusive Klein Eduard, waren stets eine sichere Bank, wenn man Bürgen für die Existenz eines ganz und gar richtigen Lebens brauchte. ein nachhaltiger Garant für die Gewissheit, dass das Gute, das Wahre und das Schöne immer noch im Paket zu haben sind.
So weit, so perfekt und dann auf einmal alles kaputt. So grausam kann das Leben sein, dergleichen passiert. Fragt sich nur, warum der Autor Burkhard Spinnen so grausam zu seinen Figuren ist. Und mit dieser Frage verwandelt sich der Roman, der durchaus seine unterhaltsamen und geistreichen Seiten hat, in ein großes Rätselspiel, bei dem Lösungen immer mal in Sicht kommen, aber dann schnell und frustrierend wieder spurlos hinter dem nächsten Haken, den die Handlung schlägt, verschwinden. Genauso wie auch Rückwind, diese sonderbare Wortschöpfung des Titels, keine erhellenden Assoziationen, sondern lediglich Grübeleien hervorruft. Gewiss, das klassische Hiob-Motiv ist unübersehbar. Aber Schmerz, Gotteszweifel oder existenzielle Schwindelgefühle sind für Burkhard Spinnen keine Themen, die nennenswerte Bedeutung erreichen. Ebenso wenig versucht er am Beispiel von Trössners Lebenskatastrophe, die Conditio Humana in unseren dauerspannenden Zeiten etwas gründlicher zu durchleuchten. Stattdessen hat er, der gerne nach Effekten hascht, sich noch einen anderen Gag ausgedacht, einen echten Kracher. Er erfindet nämlich eine TV-Serie mit Trössner als Produzenten und seiner Frau als Hauptdarstellerin. Und damit entwirft er nichts Geringeres als ein herzerweichendes Gegenprogramm zur AfD. Da befreit sich doch tatsächlich auf den Mattscheiben der Nation eine neue populistische Partei, anstatt immer weiter nach rechts zu rücken, von ihren üblen Elementen und positioniert sich als eine durch Vernunft vollkommen geläuterte Kraft in der Mitte der Gesellschaft.
Der unglaubliche Clou ist der: Obwohl die Partei ihr Programm die Charta der christlichen Grundwerte nennt, hat sie mit Gott nichts im Sinn. Die PPC vertritt ein Christentum, das komplett durch die Aufklärung gegangen ist. Für die Partei ist Christus ein Sozialrevolutionär, seine Lehre ein politisches Manifest.
Die Folge von Trössners medialen Aktivitäten sind Shitstürme, Verleumdungen und Schicksalsschläge. Man staunt jedenfalls. Doch ernst nehmen ließe sich solch eine gewagte Romanidee nur, wenn sie erzählerisch ordentlich durchgearbeitet wäre. Leider jedoch macht diese hastig abgespulte Aktualitätenschau nur noch einmal auf besonders spektakuläre Weise deutlich, wie schwach die konzeptionellen Bindekräfte des Romans entwickelt sind. Burkhard Spinnen hat sich ein ganzes Sortiment großformatiger Themen vorgenommen, aber dabei ist ihm sein Roman zu einer Wundertüte geraten. Überraschungen sind zweifellos reichlich geboten, aber den Spielfiguren, die da herauspurzeln, fehlt es entschieden an Gewicht.
Eberhard Falke über den Roman Rückwind von Burkhard Spinnen, der im Schöffling Verlag erschienen ist.
Nimm mich jetzt bei der Hand und renn mit mir ins nächste Land. Immer mit dir auf der Flucht. Immer mit dir auf der Flucht. Nein, das wird sich niemals ändern. Nein, das wird sich niemals ändern. Träume führen mich immer noch überall hin. Träume führen dich immer noch überall hin. Nein, ich kann dir nichts versprechen. Aber ich werde auch keines brechen. Ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite immer noch daran.
Die Karriere des inzwischen 55-jährigen Helmut Krauser begann früh. Bereits als Teenager stellte er seine ersten Geschichten im Radio vor. Es folgten zahlreiche Romane, Novellen, Theaterstücke, Hörspiele und sogar Kompositionen. Der Kunst- und Formwille ist enorm bei Krauser, der seine erfolgreichste Zeit bislang in den 90er Jahren hatte, und zwar mit den Romanen Fette Welt, im Jahre 1992 erschienen, Melodien, ein Jahr später, und dem Erfolgsbuch Der große Bagarozzi, das 1997 erschien. Auch in diesem Jahr ist einiges von Krauser erschienen. Darunter ein flott gestalteter Ensemble-Roman, der mit grimmigem, fast hätte ich gesagt Männerhumor, das Spannungsverhältnis zwischen altbundesrepublikanischer Lässigkeit und neuem Fridays for Future ernst seziert. Trennungen, Verbrennungen heißt das Buch, das in gewisser Weise auch paradigmatisch steht für einen in der Tat männlichen Blick in die Welt. Mit allen Stärken und Schwächen. Jan Drees hat den Roman für uns gelesen.
Was ist los mit den jungen Leuten? Diese Frage stellt sich, und zwar in eben diesem ZDF-Fernsehgarten-Duktus, der Roman Trennungen, Verbrennungen von Helmut Krauser. Ebenso jovial wie solide erzählt der Text von den jungen Leuten unserer Tage, und die erscheinen schwer beladen mit ihrem Gepäck aus Neufeminismus, Elitenfeindlichkeit und Ökosorgen. Gemessen ernsthaft treten sie deshalb ihren liberalen Eltern gegenüber. Diese haben ihr Feld bestellt und ihr elitäres, sexuell befreites Leben längst mit einem gerüttelten Maß an Ironie immunisiert. Das geht los in der Einstiegssequenz. Der Archäologieprofessor Reitlinger hat in den heimischen Salon am Wannsee geladen. Plötzlich wird die politisch unkorrekte Frage aufgeworfen, wer die schönste Frau auf Erden war. Schnell ist man sich einig, dass diese Frau nur Audrey Hepburn sein kann, und der humanistisch gebildete Professor Geifert dabei seiner Gattin Nora zugewandt.
Eins steht fest. Mit Audrey, wenn sie noch lebte und wenn sie mich ließe, würde ich dich betrügen, Liebes. Ich würde es dir sogar sagen. Ich würde damit angeben. Ich würde es notfalls öffentlich mit ihr treiben und dich zusehen lassen.
Am Tisch wird gelacht. Auch Nora lacht, obwohl sie zuerst einen Schmollmund zieht, der nicht ernst gemeint ist, sondern dem Rollenspiel geschuldet. Sie erkennt im Scherzwort ihres Gatten eine Lässlichkeit und zugleich einen Liebesbeweis, weshalb diese Szene im allgemeinen Frohsinn enden könnte, wäre nicht die pubertierende Alicia zugegen, eine überzeugte Feministin, die ihre Mutter später im scharfen Ton maßregelt.
Ich weiß genau, was Papst gesagt hat, und das geht so nicht. Definitiv nicht. Das muss Frau ihm sagen. Das muss ihm abgewöhnt werden. Nur so ändern wir was. Lass wenigstens im eigenen Haus, vor allem im eigenen Haus, nicht zu, dass du oder diese Audrey Hepburn zum Sexobjekt herabgewürdigt wird. Für eine fiese Zote, das ist voll ekelhaft. Nebenbei, wie viele Frauen waren heute da? 2 von 20? Wieso?
Aus diesem Spannungsverhältnis zwischen den jungen und den älteren Leuten unserer Tage zieht Krausers Roman sein literarisches Kapital. Die jungen Leute mit ihren Fridays for Future Problemen stehen in 121 Kurzkapiteln ihren Eltern gegenüber, die einst bei den Serienfolgen von Magnum oder Key Royale gelacht haben. Krauser bietet in Trennungen, Verbrennungen zahlreiche Szenen auf, die zwischen Kabale und käuflicher Liebe changieren, zwischen den karriererankühnen Würstchen armer Promotionsstudenten und schmissigen Schlagabtauschdialogen im Stil einziger 90er-Jahre-Komödien wie »Nach 5 im Urwald« oder »Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit«. Handlungsarmut und tiefere Innensicht überlässt dieser Roman geradezu großzügig den Dubitantinnen der Jetztzeit. Auch deshalb kann Trennungen, Verbrennungen als süffisanter Kommentar zur gegenwärtigen Thesenliteratur gelesen werden. Bei Krauser wird, pointiert, ein universitärer Schreibkurs geschildert, wo die feministische Alicia ihr selbstvermutetes Können mit Inbrunst zum Besten gibt.
Alicia nestelte am Mikro herum, räusperte sich, hustete, trank noch einmal Wasser, sagte ihren Namen und dass sie gleich Gedichte vorlesen würde. Das erste ging so. Ich träume vom Ende des Kapitalismus, vom Ende des Scheißpatriarchats, von der Revolte, bei der du mit musst, statt Fleisch. Friss lieber Salat.
Fremdscham ist hier vorprogrammiert, wenn die Vertreterinnen der Generation Y mit der Hybris der vermeintlich Besserkönnenden ihre Bühnen bespielen. Die Art und Weise, wie Krauser gegen diese blasse Blasiertheit wie so häufig eine fette Welt aufruft, ist souverän. Dieser Gestus macht aus Trennungen, Verbrennungen, zugleich einen testosterongeladenen Täuschkörper. Werden Kriegsschiffe oder moderne Düsenjäger angegriffen, stoßen sie Ablenkungsfeuerwerke aus. Diese auch Flares genannten Köder sollen feindliche Torpedos und Raketen vom eigentlichen Ziel fortlocken. Die argumentative Waffe unserer Tage wird bekanntlich abgefeuert auf das Ziel: alter weißer Mann. Helmut Krausser ist selbst auf dem Weg zum alten weißen Mann und sein Roman antizipiert den drohenden Angriff der Antikapitalisten, Patriarchatsfeinde und Vegetarier. Gegen diese Angriffe präsentiert Kraussers Ensemble-Roman zahlreiche vom eigentlichen Ziel ablenkende Argumente. Auf altväterliche Weise wird immer wieder der heißgelaufene Neufeminismus demaskiert, selbstverständlich mit den ironischen Mitteln der Elterngeneration. Der Witz liegt darin, dass die tatsächlichen Heuchler im Roman die Kinder sind und nicht ihre Eltern. Gierig sind hier keineswegs die Babyboomer, sondern die ihnen nachfolgende Erbengeneration. Diese Generation kennt statt echter Leidenschaft nur noch die digitale App-Anbahnung, die sich kapitalistischer als vermutet gestaltet, beispielhaft geschildert in der Erfahrung einer der jungen Heldinnen.
17 Herren hatten heute auf ihr Tinder-Bild mit Herzchen und Smileys und Dickpics reagiert. 15 davon würden abends Zeit für sie haben oder würden Wege finden, sich Zeit für sie zu nehmen.
Die Versendung von Bildern, die das eigene Geschlechtsorgan zeigen, ist ein selbstverständlicher Teil der digitalen Hölle. Doch an diesem gerade gehörten Beispiel zeigt sich, in welchen Momenten Helmut Krausser mit Trennungen, Verbrennungen scheitert. Bei der Dating-App Tinder kann man lediglich Textnachrichten, aber niemals Bilder austauschen. Die souveränen Babyboomer schauen auf ihre zart beseiteten Kinder herab, oft aus nachvollziehbaren Gründen, aber wenn es tiefer geht, scheitern sie. Trennungen, Verbrennungen agiert dramaturgisch geschickter als die aktuell prämierten Ich-Protokolle junger Großstädter, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Altbauwohnung verzweifeln. Zugleich erinnert dieser Roman mehr an einen Fahrspaß-SUV von Mercedes-Benz als an den neuen Elektroroller des niederländischen Etergo-Startups. Und so zeigt Trennungen, Verbrennungen, dass der alte weiße Mann den Ernst der Lage weiterhin ignoriert. Möglicherweise zu Recht.
Jan Drees über den Roman Trennungen, Verbrennungen von Helmut Krausser, der im Berlin Verlag erschienen ist.
Alles in Blau, nichts hat sich verändert. Bitte nimm meine Hand, bitte nimm meine Hand. Keine Angst, nichts hat sich verändert. Denkst du noch daran? Denkst du noch daran? Denkst du noch daran?
Der 1961 in einem kleinen Tiroler Bergdorf geborene und heute in Hamburg lebende Schriftsteller Norbert Strein gilt als eleganter Stilist deutscher Sprache. Seine Sätze können sich über halbe Seiten erstrecken und dennoch sind sie klar und präzise. Strein ist ein intellektueller und zugleich ein sehr sinnlicher Autor, der zwischenmenschliche Untiefen mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu verbinden weiß. Wie er das zuletzt in seinem vielgelobten Roman »Die kommenden Jahre« getan hat. Darin geht es um Identitätskrisen und Ehekrisen, aber auch um die Migrations- und Klimamisere. Und das alles wird mit Fingerspitzengefühl erzählt, ohne die Widersprüche und Verlogenheiten in diesen Themenfeldern auszusparen. Jetzt erscheint sein neuer Roman, Als ich jung war, heißt er, und ich freue mich, mit dem Autor darüber zu sprechen. Guten Tag, Herr Strein.
Guten Tag.
Zu Beginn möchte ich gleich mal einen Satz zitieren, der auch den Titel des Romans enthält. Zitat: Als ich jung war, glaubte ich an fast alles und später an fast gar nichts mehr. Und irgendwann in dieser Zeit dürfte mir das Glauben abhanden gekommen sein. Da haben wir, wie ich finde, zwei zentrale Motive in dem Text. Zum einen die Jugend, dann den bzw. das Glauben. Beginnen wir doch mal mit der Jugend des Ich-Erzählers Franz. Wie wächst er denn auf?
Er wächst in einem kleinen Dorf in Tirol auf und beginnt als Jugendlicher bei Hochzeiten, die sein Vater ausrichtet, in einer sogenannten Hochzeitsfabrik, weil dort Woche für Woche Hochzeiten stattfinden, zu fotografieren und hat sehr schnell einen sehr scheelen Blick auf die dort auftretenden Paare und auf deren Glücksmöglichkeiten, weil er ein einziges Paar sehr gut kennt und dieses einzige Paar sind seine Eltern.
Und dieses Paar scheint so gar nicht zu funktionieren.
Dieses Paar scheint nicht zu funktionieren. Man erfährt nicht sehr viel von den Eltern. Man erfährt aber davon, dass sie nach getaner Arbeit im Hotel in der Regel in Streit geraten. Der Vater sitzt über die Mutter zu Gericht, buchstäblich. Und die zwei Söhne liegen im Nebenzimmer und hören sich das an und hören die Selbstmorddrohungen der Mutter. Die Mutter sagt regelmäßig, sie gehe ins Wasser. Und das ist ein wesentliches Motiv dieses Romans, weil sich später in dem Roman eine Braut am Tag ihrer Hochzeit mutmaßlich das Leben nimmt, in einen Abgrund stürzt. Und das ist im Kopf des Erzählers geradezu eine Stellvertretertat für das, was die Mutter zum Glück nie getan hat.
Interessanterweise für den Helden, für den Ich-Erzähler gar nicht so interessant, aber dann für den Verlauf des Romans sehr interessant, wird der Franz verdächtigt. Warum?
Er wird verdächtigt, weil er, also zunächst in dieser Sache, weil er einer der Letzten ist, die die Braut gesehen haben, aber er wird natürlich noch wesentlich mehr verdächtigt, weil er Wochen davor an der gleichen Stelle, am gleichen Ort, bei einer anderen Hochzeit, ein Mädchen geküsst hat, wie sich herausstellt, gegen ihren Willen. Und dieses Mädchen hat von sich gesagt, es sei 17. Und mit fortschreitender Erzählung wird sie immer jünger. Am Ende ist sie eine Minderjährige, am Ende ist sie ein Kind. Und er hat ein Kind gegen seinen Willen geküsst, hat sich diesem Kind aufgedrängt. Und der Roman ist auch ein Rechenschaftsbericht darüber.
Sie machen das ja sehr schlau. Sie erwähnen mit keinem Wort, und dieser Begriff, der im Raum steht, wird auch nicht erwähnt. Jetzt nennen wir ihn mal MeToo, also die große Debatte um Missbrauch und Übertretungen im zwischenmenschlichen Bereich, um das mal so neutral wie möglich zu formulieren. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, im Grunde genommen dreht sich der Roman um die Frage, wie mit einer Schuld umzugehen ist, die lange zurückliegt in der Jugend, in der, naja, Adoleszenz bei unserem Ich-Erzähler, bei unserem Helden Franz. In welcher Weise ist denn dann, Sie haben gesagt Rechenschaftsbericht, aber in welcher Weise ist der Roman dann auch so etwas wie ein literarischer Bußgang?
Es gibt da eine Theorie in dem Roman, die etwas robust gestaltet ist, etwas allzu robust gestaltet ist und ausgerechnet von einer Nonne vorgetragen wird. Diese Nonne sagt, dass Männer, in ihren Augen mutmaßlich sehr viele Männer, wahrscheinlich alle Männer, dazu neigen, Frauen zu schubsen. Einer steht am Anfang, dann kommt der Nächste, dann der Nächste. Und am Ende ist eine Frau so weit geschubst, dass sie an einem Abgrund steht und nur noch einen letzten Schubser braucht oder nicht einmal den. Und der Erzähler sieht sich ganz deutlich in diesem Unheilszusammenhang. Er stellt sich die Frage, ob er nicht möglicherweise für dieses Mädchen, wenn er denn eins zu eins an diese Theorie glauben würde, der erste Schubser gewesen sein könnte. Er sieht sie viele Jahre später, 13 Jahre später, sucht er sie noch einmal auf. Es gibt keinen Kontakt nach diesem ersten unheilvollen Kontakt. Und er nimmt sich dann heraus und weiß gleichzeitig, dass er nicht der ist, der sich das herausnehmen sollte, das Urteil über sie abzugeben. Sie wirke ungebrochen auf ihn. Er sieht sie aus der Ferne, sie ist inzwischen eine bekannte Konzertviolinistin. Nach außen jedenfalls ist durch seinen Akt dieses Leben nicht zu Brüche gegangen. Nach außen. Er kennt die Geschichte des Mädchens nicht. Die Stimme des Mädchens hören wir nicht.
Genau, es bleibt offen. Aber vielleicht gehen wir auch noch mal in der Erzählung zurück. Denn nachdem das alles passiert ist mit der Braut in der Gastwirtschaft beziehungsweise an einem Felsen, wo die Braut hinuntergestürzt ist und nicht ganz klar ist, ob es sich hier nicht doch um ein Verbrechen handelt. Nachdem das alles passiert ist,
haut Franz ab aus Tirol. Er geht in die USA und schlägt sich dort als Skilehrer durch. Und er bekommt es wieder mit einem Selbstmord zu tun. Was ist da geschehen?
Das ist ein tschechischer Emigrant, ein Raketenphysiker, ein sehr merkwürdiger, sehr einsamer Mann in dieser amerikanischen Landschaft, der sich das Leben nimmt, der ein Konvolut von E-Mail und SMS-Wechseln hinterlässt. Und aus diesem Konvolut geht hervor, dass er eine Beziehung zu einer jüngeren Frau gehabt hat. Und diese Beziehung ist ganz offenbar auch nicht sehr gut gegangen und ihm wird buchstäblich Pädophilie unterstellt. Und in der Art, wie dieser Roman angelegt ist, gibt es immer Überblendungen von Figuren, Überblendungen von Personen. Und
Spiegelungen.
Spiegelungen natürlich auch. Und Franz mit seiner vergleichsweise kleinen Missbrauchsgeschichte spiegelt sich natürlich auch in dieser wesentlich größeren Geschichte. Deren Realitätsgehalt, das wird zwar offen gehalten, allerdings ziemlich gering ist in der Geschichte dieses tschechischen Emigranten. Bei ihm stellt sich dann heraus, dass eine ganz andere Geschichte, eine traumatische Familiengeschichte dahinter steckt.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, dem Ich-Erzähler ist nicht zu trauen. Wir erfahren nur scheibchenweise, was Franz wirklich umtreibt, beziehungsweise Sie haben das mit dem Alter erzählt, wie alt das Mädchen tatsächlich gewesen ist. Was reizt Sie als Schriftsteller an einem solchen unzuverlässigen Erzähler?
Ich habe mir wahrscheinlich noch nicht ausreichend explizite poetologische Gedanken gemacht, aber die Versuche, Wirklichkeit nicht abzubilden, sondern einen Versuch zu ernehmen, Welt zu erzeugen, gerät einem so in der Regel besser. Wenn man einen sehr zuverlässigen Erzähler hat, neigt man mehr dazu, in ein Abbildungsverfahren zu geraten. Das ist, glaube ich, der formale Grund. Es gibt andere Gründe, nicht nur formale. Es gibt den Grund, wie ich auf Figuren, wie ich auf Menschen schaue. Es gibt eine Stelle im Roman, in der es heißt, weil sei eines der gefährlichsten Wörter überhaupt. Was meint, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man über Personen spricht, wenn man über Figuren spricht, einen allzu eindeutigen Kausalzusammenhang herzustellen. Man muss dabei ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht im dauernden Vernebeln ins moralisch Ungefähre gerät.
Das tun Sie nicht.
Das tue ich, glaube ich, nicht.
Ohne den Helden zu verraten.
Ich glaube es, ich hoffe es.
Ich lese es so.
Ja, ich glaube es, ich hoffe es. Der Erzähler ist sich nämlich durchaus bewusst, dass er eine problematische Figur ist. Und das war mir in der Anlage wichtig, dass er nicht auf eine unheilvolle Männergesellschaft schaut und so tut, als wäre er nicht ein Teil davon. Es gibt in dem Roman eine Stelle, in der er davon träumt, mit seiner Mutter, die nie am Meer war, endlich unterwegs ans Meer zu sein. Und an dieser Stelle fragt er seine Mutter, ob sein Vater überhaupt etwas Liebenswertes gehabt habe. Und ob er, der Erzähler selbst, so sei wie sein Vater. Und ob er selbst etwas Liebenswertes habe. Also er stellt sich auch da in dieser Spiegelung ganz deutlich in einen Zusammenhang, der ihn hochproblematisch macht.
Wenn Sie über das Liebenswerte sprechen, dann habe ich den Eindruck, da sind wir ganz nah bei einem zentralen Thema von all den Romanen, die ich von Ihnen gelesen habe. Bei all den Verwicklungen, den gesellschaftlichen Herausforderungen, den Brüchen und Umbrüchen, die Frage nach dem Liebenswerten oder tatsächlich der Liebe doch sozusagen im Mittelpunkt aller Arbeiten steht. Würden Sie das auch so sehen?
Jetzt mache ich es mir einfach. In allen Romanen, das wissen Sie genauso gut wie ich, geht es um die Liebe. Nicht nur, wenn es um Liebesgeschichten geht, es geht um in einem viel größeren Zusammenhang um die Liebe. Es ist eine, pathetisch gesprochen, Feier der menschlichen Existenz. Wir entwerfen uns in Möglichkeitsräumen und schauen, was unsere Gehirne, unser Gefühlsapparat ist ein schlechtes Wort.
Für Liebe.
Für Liebe, was in welchen Räumen die zu schwelgen vermögen. Und das ist natürlich ein, glaube ich, durchaus ein Roman ist auch eine Liebeserklärung an die Menschheit.
Und das ist ganz besonders gut gelungen, wie ich finde. in Ihrem aktuellen neuen Roman »Als ich jung war«, der im Hansa Verlag erschienen ist. Norbert Strein, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Wenn ich mich trau, frage ich dich, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Drück leicht aufs Gas, nimm Fahrt auf.
Der 1974 in Flensburg geborene Autor Jan Christoffersen hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und die beiden Romane Schneetage und Echo veröffentlicht. Sein dritter Roman mit dem Titel Ein anständiger Mensch spielt auf einer dänischen Insel und erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Mannes. Der Bestseller-Autor und intellektuelle Medienstar gerät in eine tiefe Krise, nachdem seine Frau von ihm, ja, Freiheit in der Liebe fordert. Das männliche Ego wird natürlich erschüttert, die Katastrophe ist vorprogrammiert. Aber lesen wir auch einen guten Roman? Ralf Gerstenberg gibt die Antwort.
Steen Fries ist ein populärphilosophischer Bestseller-Autor, dem alles zuzufliegen scheint. Ruhm, Geld, eine schöne, kluge Frau, eine gut geratene, inzwischen erwachsene Tochter und nicht zuletzt ein ererbtes Haus auf einer dänischen Insel, in dessen Abgeschiedenheit er seine erfolgreichen Werke mit Titeln wie Anstand, was wir wollen, dürfen und müssen sollen, verfasst. Ein Promi im Korthemd mit gepflegter Hippie-Mähne, ein gern gesehener Talkshow-Gast und ein Kommentator des Weltgeschehens, eine etwas monothematisch parlierende Version von Richard David Precht mit einem ausgeprägten Tugendflitz. Als Anstandsonkel der Nation bezeichnen ihn die einen, während sich andere an seiner moralischen Messlatte orientieren. Ein beneideter und bewunderter Mann in den besten Jahren also, jemand, der Antworten auf Fragen parat hat, die sich andere gar nicht stellen. Und dennoch erfasst Steen Fries plötzlich Panik, kurz bevor seine Freundin und Verlagsvertreterin Ute und deren neuer, noch unbekannter Partner Gero mit dessen Segelboot das dänische Refugium des medienverwöhnten Moralisten anlaufen. Frauke, seine Frau und er haben die beiden zu einem gemeinsamen Wochenende eingeladen.
Komm, lass uns abhauen. Noch ist Zeit. Mir selbst ist es ein Rätsel, weshalb mir diese Worte damals über die Lippen kamen, obendrein in dieser Situation. An irgendwelche tief verborgene Vorahnungen kann ich nicht glauben. Und deshalb reagiere ich bei der Erinnerung daran genauso erstaunt wie Frauke, die sich mir zuwandte und forschend in mein Gesicht schaute, als müsste sie ergründen, wie ernst es mir war, was ich da eben geäußert hatte. Du willst abhauen. Es klang durchaus nicht abgeneigt. Du hast die beiden doch selbst eingeladen. War nur ein Scherz, sagte ich. Was denkst du denn? Das werden bestimmt schöne Tage mit den beiden.
Beim Pilzesuchen erinnert Frauke ihren Mann an ein Versprechen, das sich die beiden vor Jahren einmal gegeben hatten. Größtmögliche Freiheit in Liebesdingen. Mit dem gut aussehenden IT-Spezialisten und Hobbysegler Gero, Typ Robert Redford, könnte sich da was ergeben. Das auf Absolution abzielende Verlangen seiner Frau nimmt der für Toleranz, Selbstbeherrschung und Großzügigkeit in allen möglichen Lebenslagen eintretende Vorzeigemoralist alles andere als gelassen. Wut und Eifersuchtsschübe kulminieren in Mord- und Rachefantasien. Zudem muss Steen Fries auf einen Spiegelartikel reagieren, in dem ein alter Studienfreund ihn als weltfremden Gutmenschen attackiert. Als nach einem alkoholseligen Gelage ein Geheimnis ans Licht kommt, das auf eine intime Beziehung zwischen Steen und Ute schließen lässt, eskaliert die Situation. Zeitgleich schlittert Fries auch intellektuell in eine tiefe Krise. Nicht nur seine Beziehung mit Frauke, auch seine Selbstgewissheit erscheint ihm plötzlich wie ein brüchiges Floß, sein Anstandsgerede wie eine Masche.
Die Sache war erledigt, lange schon, ausgelutscht, verdaut. Und wenn ich also weiterhin daran festhielt, mehr und mehr schrieb, redete, hatte es letztlich nur damit zu tun, dass ich keine Ahnung hatte, was ich stattdessen tun sollte. Ich musste zugeben, dass mir Teile meines letzten Buches bereits Unbehagen bereitet hatten. Ich dachte die Dinge nicht mehr zu Ende, sondern glaubte stets nur Bekanntes vor mir zu haben. Die Sache mit dem Anstand war für mich wohl erledigt. Ich war durch damit. Die Einsicht traf mich wie ein K.O.-Schlag. So klar und deutlich hatte ich mir das alles noch nicht eingestanden.
In seinem Roman »Ein anständiger Mensch« schildert der 1974 in Flensburg geborene Jan Christoffersen eine Art amoröse Vierecksbeziehung, die zum Katalysator für verborgene Konflikte und unterdrückte Sehnsüchte wird. Damit steht sein Buch durchaus in einer Tradition von Goethes Wahlverwandtschaften oder John Irvings »Eine Mittelgewichtsehe«. Am meisten Ähnlichkeiten weist es jedoch mit Martin Walsers Novelle »Ein fliehendes Pferd« auf. Wie bei Walser geraten auch hier Weltbilder ins Wanken, Fassaden werden eingerissen, Lebenslügen entlarvt. Auch ein Segelboot gehört zum Inventar der Geschichte, das, anders als bei Walser, jedoch keine handlungsrelevante Funktion hat, sondern vielmehr als Staffage oder als Zitat dient. Selbst den ehelichen Stillstand sowie die Offenbarung der Ängste und Neurosen eines scheinbar selbstsicheren Erfolgsmenschen durch die eigene Ehefrau findet man bei Walser wie bei Christoffersen.
»Kleine Aufzählung von Steens Ängsten gefällig?«, fragte Frauke. »Mal sehen, was mir da einfällt. Angst vor Streit zum Beispiel, das sitzt ganz tief bei ihm. Er vermeidet Streit wie der Teufel das Weihwasser, obwohl er ein streitsüchtiger Typ ist. Das Große verunsichert ihn. Da verhält er sich besser korrekt, sprich anständig, um nicht Gefahr zu laufen, dem allzu Großen ausgesetzt zu sein. Dann die Angst, nicht für vollgenommen zu werden. Schließlich ist er kein echter Philosoph, aber auch kein echter Ratgeberautor, sondern irgendwas in der Mitte.«
Im zweiten Teil des Romans geht es um die Folgen jenes direkt in die Katastrophe mündenden Pärchentreffens vor Meereskulisse, über das man nicht zu viel verraten darf, weil Christoffersen mit Spannungsmomenten und Wendungen arbeitet, die allerdings nicht immer wirklich überraschen. So muss man kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass der anständige Mensch Steen Vries moralisch in Misskredit geraten wird. Das Problem des Romans ist jedoch nicht seine zumindest partielle Vorhersehbarkeit, sondern seine Erzählperspektive. Jan Christoffersen erzählt konsequent aus der Sicht seiner Hauptfigur. Und die ist weder in ihrer Philosophie noch als Charakter sonderlich originell. Auch wenn die Medienwelt, in der sich Vries bewegt, zuweilen recht gut beobachtet ist, wirkt der Erfolg des Ratgeberphilosophen, der auch noch unter Pseudonym einen Krimi verfasst hat, der natürlich zum verfilmten Bestseller wird und in Japan gar als Serienvorlage dienen soll, arg behauptet. Und gerne hätte man die geschilderten Ereignisse auch mal aus Sicht seiner Frau gesehen, der Psychotherapeutin Frauke, die sich am Ende jedoch damit begnügen muss, ihren Gatten in seiner Krise zu verstehen. Der Mann, der bei Christoffersen im dänischen Wald tatsächlich die Hose öffnet und sein Revier markiert, wird mal wieder zum Maß aller Dinge. Dieser eingeschränkte Blickwinkel ist ein generelles Problem von Literatur über Lebenskrisen aus Männersicht. Bei aller Ironisierung findet auch Christoffersen dafür keine Lösung. So bleibt ein anständiger Mensch gediegene Unterhaltungsliteratur, die vor Klischees nicht zurückschreckt, der es jedoch an wirklichen Überraschungsmomenten fehlt. Ebenso an Tempo und Esprit. Martin Suter mit angezogener Handbremse gewissermaßen.
Ralf Gerstenberg über den Roman »Ein anständiger Mensch« von Jan Christoffersen, der im Mare Verlag erschienen ist. Das Leben von Alban Nikolai Herbst, geboren 1955, war und ist ein bewegtes. Lehre zum Rechtsanwaltsgehilfen, Zivildienst, Studium der Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften, Broker, schließlich ab 1994 Schriftsteller und wohnhaft in Berlin. Als Autor, so könnte man sagen, spaltet Alban Nicolai Herbst die Literaturkritik. Für die einen ist er ein wortreicher Hochstapler, für die anderen eine Lichtgestalt der literarischen Postmoderne. Wahr ist auf jeden Fall, seine backsteinartigen Romane sind ästhetisch eigenwillig, doppel- bis dreifachbödig und folgen damit seit einigen Jahren einer Internetästhetik der weit verzweigten Assoziationen. Nicht von ungefähr betreibt der Autor seit 2004 einen literarischen Webblog namens Die Dschungel-Anderswelt. Einem größeren Publikum wurde Herbst mit seinem Roman Meere bekannt, der die Geschichte eines ungleichen Paars erzählt, ein provozierender Text, der mit Grenzüberschreitungen in Kunst und Leben spielt, über den vor Gericht gestritten wurde und der als Meisterwerk radikal männlicher Prosa gilt. Jetzt werden unter dem Titel Wanderer Erzählungen und Novellen von Herbst aus den vergangenen Jahrzehnten veröffentlicht, die in zwei Bänden erscheinen. Band 1 ist bereits erhältlich, bietet Erzählungen von den Anfängen des Autors bis zu den frühen 90ern und Pascal Fischer ist begeistert.
Bände mit gesammelten Erzählungen sind ein ambivalentes Vergnügen. Manchmal langweilen sie, weil alles allzu ähnlich scheint. Nicht so bei Alban Nicolai Herbsts Band Wanderer. Die Erzählungen und Novellen hier zeigen einige früh im Werk angelegte Motive, aber auch ästhetische und inhaltliche Nebengänge in einem heute labyrinthischen Werk. Herbst flankierte seine großen Romane immer mit kleineren Etüden nebenbei. Und so lässt das Buch famos das Werden eines Schriftstellers erkennen.
Worauf Elvira Groß und ich besonders geachtet haben, ist, dass wir zwar alle, auch diese sehr frühen Texte, auf ein gutes stilistisches Niveau bringen, aber zugleich doch versuchen, die Jugend zu erhalten, die in einigen dieser Texte noch drin ist. Denken Sie an den alten Herr Wieczorek, der stirbt, also dieses jugendliche Pathos, ich möchte endlich leben. Das würde ich heute so mit einem 64-jährigen skeptischen Blick nicht mehr schreiben.
Doch er erlosch, dieser Satz, zerfaserte in dem leichten Zugwind, der durch das geöffnete Oberlicht wehte. Und mit ihm losch es den Sterbenden aus.
Einige weitere kurze existenzielle Erzählungen umkreisen das Thema Endlichkeit und Tod. Insgesamt ist interessant, was Herbst nicht mehr weiter verfolgt hat. Früh finden sich gewagte Neologismen. Da glimmt der Himmel als schmutzig heller Zement und Fenster sind pupillenlose Augen. Seine neoexpressive Phase vom 18. bis zum 22. Lebensjahr, alles in Anlehnung an August Stramm, nennt der Autor das, und lässt diese Experimente schließlich fallen. Ebenso das Schreiben im Bremer Dialekt. Einige Texte versuchen sich an den ungewohnten Nuancen abseits der Hochsprache. Sie sind mit Verlaub nur bedingt lesbar. Die Sprache nimmt sich dahingehend bald zurück und lässt den fantastischen Inhalt umso klarer hervortreten. Etwa in Azrets Buch, einer Hommage an die Horrorgröße H.P. Lovecraft, durchzogen von dessen typischen Motiven. Geheime Schriften, Kulte aus alter Zeit, Menschenopfer und albtraumhafte Visionen.
Menschen, die mir eigentlich vertraut sind, verändern sich binnen Sekunden. Sie verformen sich. Lippen und Kiefer verzerren sich wie Gummimasken. Nacken buckeln nach Katzenart. Oder meiner Sekretärin sitzen Käfer auf Oberarmen, Schultern, Dekolleté.
In dieser Art würde ich mein Verhältnis zu Lovecraft sehen. Das ist ein extremer Ideengeber mit einer geradezu glühend schwarzen Fantastik, der man die literarische Raffinesse noch beiwürzen muss. Und da zeige ich dann eben ganz gerne, wo meine Eckmarken sind, wo ich glaube, dass die wirklich bedeutenden Autoren sind und füge das in die Texte mit ein.
In einige Geschichten streut der Autor gerne Hinweise auf Bonaventura, Fjodor Dostojewski, Edgar Allan Poe, Arno Schmidt und Jorge Luis Borges ein. Herbst könne dem Nachkriegsdogma des Neuanfangs der diskreditierten schwarzen Romantik nicht folgen. Er lasse sich weder Pathos noch Drastik verbieten, sagt er, und das zeigen die Geschichten. Ein Pärchen zerfleischt in der Freizeit Tiere und erschießt einen Menschen um des realistischen Kicks willen. Eine Party unter Jugendlichen endet blutig. Ein Serienkiller hackt allen Opfern einen Fuß ab.
Der größte Teil der Menschheit ist permanent mit derartiger Grauenhaftigkeit konfrontiert, und zwar im Alltag. ich kann, wenn ich eine Literatur schreiben will, die auch geschichtlichen Rang hat, nicht davon absehen. Da wird eine Literatur, die sich darum quält, dass wir noch immer nicht die 28-Stunden-Woche haben, geradezu marginal. Das kann ich nicht ernst nehmen.
Dabei mischt sich trotzdem oft eine große Zärtlichkeit in die Erzählungen. Mehrfach etwa liebt da ein Jüngling ein unergründliches Mädchen, das möglicherweise eine Elfe ist oder sogar nur ein Traum. Auffällig oft sind die Hauptfiguren Außenseiter, die an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Biografische Spuren des eigenen Außenseiterlebens, erzählt Herbst im Interview. Und was überhaupt am Ende die Realität ist, das lässt der Autor in den meisten Geschichten in verunsichernder Weise offen.
Das entspricht meiner früheren Wahrnehmung. Mittlerweile bin ich aber der Überzeugung, dass diese Wahrnehmung richtig ist. Und zwar noch zunehmend richtig wird. Da wir jetzt gerade nach dem Siegeszug der neuen Medien wirklich keiner von uns mehr entscheiden kann, ob irgendeine Information, die wir bekommen, der Realität entspricht oder nicht.
Internetästhetik avant la lettre. Mal findet Herbst dafür unglaublich kreative Szenarien. In Joachim Zills Verirrungen etwa entdeckt der Protagonist hinter Löchern in der Tapete ein Gangsystem, das zu unendlich vielen Parallelwelten führt, in denen er seine Existenz in allerlei Varianten erleben kann. Eine Parabel auf das Link-Universum im Netz, aber auch gleichermaßen auf den Schwindel, der uns angesichts unserer Wahlmöglichkeiten heutzutage erfasst. Andere Erzählungen spielen auf typisch postmoderne Weise mit der Autorrolle.
Hans-Erich Deters ist der Urheber meiner Bücher. Er hatte damals gar nichts dagegen, sein Pseudonym, also mich, lüften zu lassen, weil er meinte, mir glaube ohne dies niemand.
Dort verwischen die Grenzen zwischen Autor, Erzähler und Figuren. Geheimgesellschaften winken mit Büchern, in denen Verweise auf die Welt oder eben Parallelwelten zu finden sind. Mancher mag das schon geradezu literaturhistorisch finden, aber ganz unerwartet können einzelne Texte auch in heutige Debatten eingreifen. So etwa »Geliebte Männer«, ein freches, politisch unkorrektes Spiel mit Geschlechterklischees. Hier behauptet eine Figur subversiv, erst durch die Unterdrückung der Frau hätten Frauen die geheime Kunst der leidenschaftlichen Affäre ausgebildet und seien die eigentlichen Herren.
Nur wo es Tabus gibt, sind Orgien möglich. Deshalb lieben Frauen besser und deshalb, seien wir ehrlich, schätzen sie es, unterdrückt zu sein. Das können Männer lernen, erst dann taugen sie zu Geliebten. Ein Ehemann ist für die Liebe verloren.
Es sei verraten, am Ende dieses Textes ist die Frau die moralische Siegerin. Und viele Männerfiguren vergöttern die Frauenfiguren im Buch geradezu. Trotzdem würde Alban Nicolai Herbst auch heute noch dafür kämpfen, dass Literatur ausprobieren, spielen, forschen, ambivalent sein darf, sich Ästhetik nicht vollständig der herrschenden Moral unterwerfen darf.
Das Problem ist, dass diese Art von Festschreibung, von Normierung uns gefangen setzt und niemandem Freiheitsraum lässt. Und Sie werden aber das auch in vielen meiner Erzählungen, vor allem auch in den Romanen merken, dass ich völlig anders mit Geschlechtlichkeit umgehe, als das jetzt gegendert erlaubt ist. Weil es einfach nicht darum gehen kann, dass etwas erlaubt ist, sondern es einfach nur darum gehen muss, ob etwas ist und wie wir mit dem, was ist, kulturvoll umgehen.
Verschmitzt ließe sich schlussendlich sagen, diese 600 Seiten sind äußerst divers. Ein Lesegenuss. Man darf gespannt sein, wohin die Reise im Band 2 der Erzählungen ästhetisch geht.
Pascal Fischer war das über Alban Nicolai Herbsts Erzählungen Wanderer, deren erster Band nun im Septime Verlag erschienen sind. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Burkhard Spinnen, Helmut Krauser, Norbert Strein und Jan Christoffersen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Männerausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR2-App. Die Musik kam heute von Levin Goes Lightly und dem Album Nackt. Für die Technik dieser Sendung war Markus Krohl zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.